Ich bin auch sehr dankbar, dass wir Regen hatten, denn die Gärtner unter uns wissen, wir brauchen Regen, die Natur braucht den Regen, aber ich freue mich auch über den Sonnenschein heute an diesem Sabbat. Und ich freue mich über eure Gesichter. Ich möchte mit euch einen Textabschnitt lesen, der steht in Hebräer 12 und die Verse 1 bis 3. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Darum soll es heute gehen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ja, worum geht's eigentlich hier in diesem Text? Worum geht's eigentlich im gesamten Hebräerbrief? Das ist die Frage. Im Hebräerbrief geht's um Jesus. Jesus, der unser Hohepriester ist. Und ich möchte erstmal kurz eine allgemeine Zusammenfassung vom Hebräerbrief geben und dann hier auf den Text genauer eingehen. Also, im Hebräerbrief geht es um die Verheißungen des Alten Testamentes, die sich in Jesus erfüllen. Es wird deutlich aufgezeigt, dass Jesus der Messias ist, der für das Volk gelitten hat. Eine Erfüllung aus Jesaja 53. Er ist gestorben und hat die Sünden des Volkes Gottes weggenommen. Und er ist auferstanden und ins himmlische Heiligtum als hoher Priester eingegangen, um uns zu dienen und auch um Gericht zu halten. Jesus sitzt also nun zur Rechten des Thrones Gottes. Was heißt das? Er herrscht. Alle Macht ist ihm gegeben. Und er ist der König der Könige, er ist der Herrscher aller Herren. Darüber hinaus geht es um den Glauben an Jesus und unser Verhalten und unsere Einstellung ihm gegenüber. Wie gestalten wir unser Leben in einer Welt, die größtenteils nicht an Gott und Jesus glaubt? Das sind die Fragen, die der Hebräerbrief versucht zu behandeln. Und bei der Brief ist ja an eine Gemeinde geschrieben und es ist ein längerer Zeitraum von der Kreuzigung bis zur Auferstehung. Also wir haben hier, ein längerer Zeitraum, der von der Auferstehung Jesu hier ausgeht. Also die Gemeinde ist schon etwas länger vorangeschritten, so ungefähr, ja, das ist noch nicht so, es ist im späteren ersten Jahrhundert, ist diese Gemeinde zu finden. Und sie warten auf die Wiederkunft Jesu. Sie warten auf Jesu Wiederkunft. Und diese Gemeinde ist zum Glauben gekommen. Ja, sie haben Freude gehabt zu Beginn ihres Glaubens. Und haben mit Freimütigkeit den Glauben bezeugt. Und unter widrigen und lebensgefährlichen Umständen haben sie Jesus bezeugt. Sie hatten harte Zeiten der Unterdrückung und Verfolgung hinter sich. Aber im Laufe der Zeit, wenn wir so ein bisschen 60er Jahre des ersten Jahrhunderts, 70er Jahre, 80er Jahre, in diesem Zeitraum ungefähr ist dieser Brief entstanden, den Paulus geschrieben hat. Was sich dann im Laufe der Zeit in der Gemeinde einstellte, war ein schleichender Prozess, den Glauben leicht nach und nach, Stück für Stück aufzugeben. Ja, also am Anfang haben sie unter allen Umständen den Glauben an Jesus bezeugt. Aber der gesellschaftliche Druck nahm zu. Jesus wurde eher abgelehnt in der Gesellschaft. Es gab viele Götter. Und wer sich jetzt nur auf einen Gott reduziert, der wurde als atheistisch bezeichnet. Interessant eigentlich. Ja, die lehnen ja diese ganze Göttervielfalt ab. Die können ja gar nicht gläubig sein. Aber sie haben standhaft ihren Glauben an Jesus bezeugt, aber leicht nach und nach waren sie in der Versuchung, diesen Glauben aufzugeben, weil der Druck immer größer wurde. Ja, Spott, sie mussten eigentlich ständig mit Spott rechnen und sie waren ständig konfrontiert mit Aberglaube, mit Götzendienst. Denn es wurde ein sogenanntes Kaiseropfer eingeführt, um die Loyalität zum Staat zu zeigen. Wir müssen ja loyal sein. Also, was hat man sich überlegt? Den Kaiser auch als Gott anzubeten und ihm ein Opfer zu geben. Und im Prinzip in jedem öffentlichen Bereich des Lebens musste dann so ein Opfer dargebracht werden. Das war eine ganz Kleinigkeit, das war nur ein Schwenken und ein Ausgießen von Wein, das war ganz wenig. Also es war gar keine große Hürde, das zu tun. Man konnte nicht am öffentlichen Leben teilnehmen, wenn man sich zu Jesus bekannt hat. Ja, in der Antike gab es ja viele sportliche Festivitäten, Feste, Spiele. Das ging alles nicht. Und das war ja auch gar kein Problem erstmal für sie, weil sie hatten ja Jesus. Aber wenn sie sich abgrenzen, dann galten sie als Außenseiter, als Minderheit und als Leute, die einen falschen Glauben haben. Dann kommt noch dazu, dass sie dachten, dass Jesus in absehbarer Zeit wiederkommen würde. Wir lesen ja hier von einer unglaublichen Wiederkunftserwartung, einer Naherwartung. Aber es hat sich noch nicht eingestellt. Zu ihrer Zeit ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Und sie haben miterlebt, wie Geschwister alt wurden und Glaubensgeschwister verstorben sind. Und das hat sie verunsichert. Kann es denn wahr sein? Ist es vielleicht ja nicht doch etwas falsch daran oder richtig daran? Sie waren verunsichert. Ist Jesus wirklich der wahre Gott, der lebendige Gott? Wie geht man also nun mit so einer Situation um? Man hat gesellschaftlichen Druck, es kommen von innen heraus Zweifel. Wir lesen, dass die Gemeinde in großer Gefahr steht, ihren Glauben an Jesus aufzugeben. Was macht Paulus also? Er baut seinen Brief auf Jesus und dem unüberbietbaren und endgültigen Heilswerk in Jesus. Darauf baut er seinen Brief auf. Er versucht, sie so wieder zum Glauben an Jesus zu rufen. Und er macht ihnen deutlich, dass es ohne Jesus kein Heil gibt. Sie können jetzt nicht wieder zurück zu ihrer vorherigen Religion gehen. Nein, denn sie haben nun ein besseres Wissen. Und entgegen besseren Wissens können sie nicht wieder zurückgehen. Das wäre ein fataler Fehler. Nachdem er also die Heilsbedeutung des hohen priesterlichen Dienstes Jesu erklärt, ruft er ganz eindringlich auf in Kapitel 10, Vers 35, 36, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Ja, hieraus lesen wir, dass sich eine Glaubensmüdigkeit eingeschlichen hat. Und in Kapitel 11, das kennt ihr bestimmt, da werden die Glaubenshelden beschrieben, kommt eine große Würdigung des Glaubens und seiner Wirkung, des Glaubens an Jesus, des Glaubens an den lebendigen Gott. Hier werden einige Menschen aufgezählt, die Gott vertraut haben, auch wenn alles dagegen sprach. Wir lesen von Noah, wir lesen von Mose, Abraham und Sarah, Jakob, den Weg des Glaubens zu gehen und darauf zu vertrauen, dass das Verheißene eintreten wird. Ja, da wird Abel genannt, Henoch, Noah, Abraham und Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose, viele weitere werden kurz erwähnt. Und sehr dramatisch wird am Ende von Kapitel 11 beschrieben, welches Schicksal manche ereilte. Und dennoch hielten sie am Glauben, an der Hoffnung an Gottes Verheißungen fest. Und jetzt kommt der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Der Autor vergleicht das christliche Leben mit einem Wettlauf. Paulus geht auf die antike Umgebung ein. Sport war in der Antike sehr beliebt. Das ist ja auch noch heute so. Und daher ist es sehr anschaulich. Er knüpft direkt an Kapitel 11 an. Alle Glaubenshelden sind Zeugen Gottes für den Glauben. Für den Glauben an Jesus, weil sich in ihm Gottes Verheißungen erfüllen. Als Zeugen sind sie für ihre Überzeugung eingestanden. Das war ihr Zeugnis. Sie haben bezeugt. Sie sind nicht abgerückt, weder zur Linken noch zur Rechten. Sie haben an Gottes Verheißungen festgehalten, auch wenn sie Schwierigkeiten oder gesellschaftlichen Druck, ja, bis hin zu Verfolgung und auch Hinrichtungen in Kauf nehmen mussten. Gottes Wort und seine Verheißungen waren ihnen teurer, waren ihnen wertvoller als alle Anerkennung der Welt. Und hier wird ein Wort benutzt in Kapitel 12, Vers 1, Wolke. Das ist ein Bild für eine große, unzählbare Menschenmenge. Und diese Wolke besteht aus denjenigen, die im Glauben festhielten. Das heißt, die Gemeinde, um die es hier geht, sollte sich bewusst machen, dass ganz viele Leute, ganz viele Glaubenshelden schon vorher geglaubt haben. Und dass sie auf einem Weg stehen und dass sie damit bildlich gesehen Unterstützer haben, Ermutiger haben. Wir wissen, dass sie natürlich nicht mehr leben, aber es sind Vorbilder des Glaubens. Das ist das, worauf es ankommt. Das ist das Bild, was das Bild hier sagen möchte. Schaut euch diese Vorbilder an. Und dadurch lasst euch ermutigen, weiterzugehen im Glauben. Die Vorbilder sind den Weg im Glauben erfolgreich gegangen. Und das soll eine Ermutigung sein, weil sie an Jesus, an Gott festgehalten haben. Paulus fordert die Gemeinde auf, mutig voranzugehen, im Glauben an Jesus und mit der festen Zuversicht, wie es in Kapitel 11, Vers 1 heißt, auf seine Wiederkunft festzuhalten und an ihm, den einzig wahren, lebendigen Gott und Herrn der Welt. Diese Glaubenshelden sollen es der Gemeinde vormachen. Die Verheißungen Gottes, sein Wort, seine Gebote und Prinzipien und seine Vorhersagen sind größer als alles andere. Ja, diese Menschen, die Glaubensvorbilder, das sind Vorbilder für die Gemeinde. Sie sind alle gestorben, ja, aber in dem festen Glauben an Gott und seine Verheißungen. Im Hebräerbrief wird deutlich, dass es nun die Aufgabe ist, den Staffelstab anzunehmen und weiterzugeben. Also bildlich gesprochen ist diese Wolke der Vorläufer und jetzt ist diese Gemeinde dran, die Aufgabe zu übernehmen und weiterzulaufen. Weiterzulaufen, die Aufgabe zu erfüllen. Im wahrsten Sinne, im bildlichen Sinne wie ein Staffellauf. Sie sollen mit Geduld laufen im Wettkampf, Vers 1. Das ähnelt der Aufforderung eines Langstreckenlaufes. Durchhalten, nicht aufgeben, dranbleiben. Damit sie diesen Lauf gut meistern, sollen sie zuvor alles ablegen, was sie am Laufen hindert. Lasst jede Last ablegen. Wie der Läufer vor einem Lauf, ja, wenn ihr mal so die Olympiaden verfolgt oder so, dann haben meistens, bevor die Läufer losgehen, dann haben die meistens noch so einen Traininganzug an. Und drunter ist dann ihre ganz leichte Sportkleidung. Und ich stelle mir das so vor, wie ein Trainingsanzug. Das muss man erstmal ablegen. Sonst kann man ja gar nicht richtig laufen. Man muss erstmal die schwere Kleidung ablegen und die richtige Kleidung anlegen. Also, wie ein Trainingsanzug abgelegt werden soll, so soll alles, was sie belastet, abgelegt werden. Last, das steht auch für Laster. Deshalb soll auch gleich die leicht umstrickende Sünde abgelegt werden. Ja, es scheint, als ob die Sünde keinen Platz zum Laufen lässt. Sie engt ein und lässt stolpern. Das tut sie mit Leichtigkeit. Der Text sagt nicht, worin diese leicht umstrickende Sünde besteht. Aber wir wissen, dass die Gemeinde starke Probleme hatte durch den gesellschaftlichen Druck. Sie wurde zum Außenseiter. Außenseiter sein ist nicht schön. Sie hatten viel Bedrängnis. Deswegen sagt der Text, sie sollen mit Geduld laufen, sie sollen aushalten, durchhalten, erdulden. Ich denke, jeder weiß für sich persönlich auch selbst ganz gut, welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen ihn am Laufen hindert. Und zwar jetzt nicht dem Laufen, dem Joggen in der Natur, sondern dem Glaubenslauf. Ich denke, jeder weiß für sich, worin die Versuchung besteht, der Sünde nachzugeben. Und hier ist die Aufforderung an jeden persönlich, das abzulegen. Nicht aus eigener Kraft heraus. Das können wir gar nicht. Aber mit Jesus, auf Jesus blicken. Der Paulus geht auch noch darauf herein, wie er das meint. Ja, viel Widerspruch hat diese Gemeinde erlitten. So viel Widerspruch gegen sich hält man aus eigener Kraft nicht lange aus. Deswegen spricht der Text auch von einer leicht umstrickenden Sünde. Es ist leicht, da hineinzufallen. Es ist eine Versuchung, nämlich, dass sie sich vom Glauben abwenden, durch welche Form auch immer. Den Glaubenslauf können sie nur bestehen, wenn sie auf Jesus aufsehen. Vers 2. Hinschauen auf Jesus. Aufsehen auf Jesus. Und dieses Verb, was hier verwendet wird, im Urtext, beinhaltet Vertrauen. Es ist nicht nur einfach ein Betrachten, ich betrachte diese Blume, sondern es ist ein vertrauensvolles Aufsehen. Es bedeutet, vertrauensvoll den Blick auf Jesus zu richten. Und worin sollen sie ihm vertrauen? Er ist derjenige, der allen Glaubensvorbildern selbst vorangeht. Er ist derjenige, auf den sich der Glaube an Gott und seine Verheißungen gründet. Er ist die Erfüllung der Verheißungen und der Garant, dass auch die Verheißung seiner Wiederkunft erfüllt wird. Seinesgleichen gibt es nicht. Auch die anderen Glaubensvorbilder gründen sich letztlich auf ihn, weil er die Erfüllung der Verheißung ist. Damit ist er der Anführer aller Gläubigen und geht ihnen voran. Ihm dürfen sie vertrauen, weil er den Weg schon gegangen ist und vorbereitet hat. Er hat auch ihnen den Glauben geschenkt. Er hat das Werk des Glaubens in ihnen begonnen. Glaube ist nämlich immer ein Geschenk, eine Gabe von Gott. Deswegen ist er der Anfänger des Glaubens, wie es hier steht. Und auch der Vollender. Er, der das Werk des Glaubens in ihnen begonnen hat, wird es auch zum Ziel führen, vollenden, und zwar in der Erfüllung seines Versprechens. Was ist das Versprechen? Dass er wiederkommt und seine und sein Königreich für ewig aufrichtet. Er wird es ausführen, weil er selbst, das ist ein spannender Vers hier, weil er selbst um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Er ist selbst dafür eingestanden, dass der Glaube zum Ziel kommen wird. Durch seinen Tod ist er selbst Zeuge für den Glauben und für Gott und für die Wiederkunft geworden. Er ist eingestanden, er hat bezeugt mit seinem Leben, mit seinem Blut. Er selbst steht dafür gerade, dass der Glaube zum Ziel geführt wird, weil er den Tod am Kreuz, das ist der schändlichste Tod überhaupt, erduldete, weil er die Schande gering achtete. Die gesellschaftliche Ausgrenzung, die bei ihm in der Kreuzigung gipfelte, hat er in Kauf genommen, weil ihm Gott wichtiger war als die Anerkennung von Menschen. Die Gemeinde soll auf Jesus schauen, der für sie all das erduldete. Er ist mit Geduld gelaufen. Er hat es ausgehalten, Geduld gehabt. Er hat es erduldet, um sie frei zu kaufen. Das hat er bewirkt und er wird nicht auf halber Strecke stehen bleiben und sie vergessen, sondern weil er den Glaubensweg bis zu Ende gegangen ist, wird er das Werk abschließen und wiederkommen. Die Gemeinde, und damit sind auch wir gemeint, die wir heute den Staffelstab in die Hand bekommen. Wir dürfen ihm vertrauen. Er hat uns nicht vergessen. Es gibt niemanden, der über Jesus steht. Denn er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist der König der Könige. Er herrscht über alles und damit ist ihm alle Macht gegeben. Und über allen Mächten steht er. Jesus allein gebührt Anbetung, nicht anderen menschlichen, vermeintlichen Autoritäten. Er wird die Verheißung nicht verzögern. Er kommt nicht zu spät. Gottes Zeitrechnung ist eine andere als unsere. Wenn wir das Gefühl haben, es dauert schon zu lang, dann ist es nur unser Gefühl. Fest steht, dass er versprochen hat, wiederzukommen. Deswegen dürfen wir darauf vertrauen. Weil er treu ist, das hat er bewiesen. Diese Treue hat er bewiesen. Er hat ernst gemacht mit seiner Treue. Vers 3, dann betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das Verb, das hier für betrachten wiedergegeben wird, soll die Gemeinde dazu aufrufen, zu überlegen, abzuwägen, nochmal mit Verstand, rational die Sache nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, wo sie eigentlich stehen. Es ist ein Appell, sich bewusst zu machen, welchen Weg Jesus gegangen ist und zu erkennen, dass er, der sündlos war und ist, sich von den Sündern hat anfeinden lassen. Die Ehre von Menschen war ihm nicht wichtig. Er hat sich nicht von der öffentlichen Meinung beeinflussen lassen. Die Gemeinde soll erkennen, was das für sie bedeutet. Dieses Verb betrachten ist ein Verb eigentlich aus dem Wirtschaftswesen. Ja, ich muss jetzt nochmal genau alles nochmal genau abüberlegen und nochmal genau kalkulieren. Und zu welchem Ergebnis komme ich dann? Was bedeutet es also für die Gemeinde? Denn schließlich hat Jesus das alles auf sich genommen. Hat die Qualen, die Strapazen und die Erniedrigung freiwillig auf sich genommen, um die Gemeinde zu erlösen. Sie von der Sünde zu befreien, um ihnen ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Ja, sie wurde teuer durch Jesu Blut erkauft. Sie sind aufgefordert, stille zu werden und sich dieser wunderbaren, großen, göttlichen Heilstat bewusst zu werden. Sie sind Teil in dieser Geschichte. Ja, es geht jetzt um sie, weil die Aufgabe muss weitergegeben werden, muss weitergetragen werden, es muss weiter bezeugt werden, es muss weiter im Glaubenslauf gelaufen werden. Gott setzt sie durch Jesus als seine Erben ein. Und das ist eine große Freude, ein unglaubliches Ereignis, weil sie Hoffnung haben dürfen, denn Jesus gibt ihnen Hoffnung. Und das Betrachten auf Jesus, Nachdenken über seinen Leidensweg und seine Erhöhung, das soll die Gemeinde ermutigen. Sie sollen also zu dem Schluss kommen, durch Überlegen und Mut fassen, dran zu bleiben und durchzuhalten, weil Jesus alles schon bezahlt hat. Es ist ein Impuls gegen das Verzweifeln und für das Dranbleiben, Ausharren, geduldig sein. Das Betrachten von Jesus soll die Glaubensmüdigkeit abbauen und die Gemeinde erbauen, erfrischen und neu beleben, damit sie wieder Hoffnung ergreifen kann. Und daraus ziehe ich auch den Schluss, dass das sich Beschäftigen mit Jesus den Menschen verändert. Sieht die Gemeinde auf Jesus, wird sie von ihm verändert. Sie soll zum Nachmachen, zum Nachahmen, zum Nachfolgen ermutigt werden, indem sie sich bewusst machen soll, was mehr Gewicht hat. Jesus oder andere Dinge, andere Autoritäten. Jesus oder die Mehrheitsmeinung. Die Frage, die sich nun stellt, ist, was wir für uns heute daraus lernen können. Wir leben in einer pluralen Welt. Damals gab es religiöse Pluralität, gab es auch. Jeder hatte so seinen eigenen Gott und irgendwie hat jeder doch alle Götter angebetet. Heute sind es nicht antike Götter, heute sind es andere Götter. Und wer sich auf einen Gott damals beschränkte, der wurde als beschränkt angesehen. Von vielen Menschen wird der Glaube heute an Gott als Einschränkung angesehen. Oder als Therapie, um mit der Welt klarzukommen. So wird darüber gedacht. Und das hat ja auch einen Einfluss auf uns. Wir leben hier und wir haben unsere Familien hier, wir gehen zur Schule, wir arbeiten, wir haben Kollegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über euren Glauben redet. Werdet ihr belächelt oder werdet ihr ermutigt? Die Bibel, der Hebräerbrief und hier dieser Abschnitt lädt uns darauf ein, zu vertrauen und auf Gott zu sehen, auf sein Wort zu sehen. Das ist nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Und es gibt auch Spannungen, wie wir damit umgehen. Nehmen wir die Bibel wahr, nehmen wir sie ernst oder nehmen wir sie nicht ernst? Das ist die Frage. Der Text lädt uns ein, Vorbilder im Glauben uns anzuschauen. Kennt ihr Leute? Kennt ihr Geschwister, Glaubensgeschwister, die Vorbilder sind im Glauben? Es ist wichtig, dass wir Vorbilder im Glauben haben. Aber ganz besonders wichtig sind wir aufgerufen, Jesus zu betrachten. Denn Menschen sind immer Menschen. Und auch die Menschen in der Bibel haben Fehler gemacht. Wir sollen auf Jesus schauen. Das gibt uns Mut, das gibt uns Hoffnung. Und uns zu überlegen, was er für uns getan hat. Am besten geht das, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Uns Zeit nehmen für Gebet, auf ihn hören, mit ihm reden, sein Wort lesen und studieren. Wir dürfen die Gewissheit in ihm haben, dass er alles für unsere Erlösung getan hat. Und das soll uns immer im Bewusstsein sein, wenn wir mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Ja, die viele Meinungen gehen auseinander und es gibt so viele Möglichkeiten, heute zu denken. Aber wir haben einen festen Grund in Jesus. Lasst uns vor allem nicht den Glauben an Jesu Wiederkunft aufgeben. Denn dieser Glaube ist ein Feuer der Hoffnung, dass er wiederkommt. Jesus wird uns und den Glaubenslauf zum Ziel führen. Wir dürfen ihm vertrauen. Er hat den Lauf des Glaubens zum Ziel geführt. Er ist treu. Denn er hat mit seinem Leben bezahlt. Deswegen dürfen wir darauf vertrauen, dass die Bibel wahr ist. Jesus kommt wieder. Amen.
Vielen Dank, Marcel, für deine Predigt. Und wir wollen jetzt diese gesegnete Stunde abschließen mit dem Lied 88. Jesus zu kennen, Jesus zu haben, dies ist das herrlichste Los in der Welt. Und wir singen die drei ersten und die sechste Strophe.
dir beten. Himmlischer Vater, danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast und dass er die Gabe der Gaben ist. Es gibt nichts, was höher ist als du, Jesus. Danke, dass du in unser Leben gekommen bist, dass du uns den Glauben zu dir geschenkt hast, dass du uns Perspektive und Hoffnung schenkst, ja, dass du uns eine Zukunft schenkst. Herr, lass uns das nicht loslassen. Lass uns dich nicht loslassen. Lass uns darauf freuen, dass wir Gemeinschaft mit dir haben, dass wir dich in der Ewigkeit im Himmel haben. Nicht alles andere drumherum, sondern dass es um dich geht. Hilf uns fest, an dir festzuhalten. Wir wollen treu sein und den Staffelstab entgegennehmen, ja, die Aufgabe annehmen, die du uns gegeben hast. Jetzt, heute, in dieser Welt, in dieser heutigen Zeit, steh du uns bei, gib uns Kraft und wir bitten dich um Vergebung für unsere Schuld. Danke, dass du uns annimmst und vergibst und wir zu dir kommen dürfen als deine Kinder. Und danke, dass du uns hilfst und du uns stark machst, den Glaubenslauf zu laufen. Du bist der Herr und du kommst wieder. Dafür danken wir dir. Amen.